Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Und der freut sich, dass Sie wieder zuhören. Heute beschäftigen uns außergewöhnlich intime und weltgewandte Dokumentarfilme. Außerdem blicken wir nach Ungarn, wo sich nach der Abwahl Orbáns auch die dortige Filmindustrie neu sortiert. Wir beginnen diese Sendung aber mit einem kleinen Schwerpunkt zum Animationsfilm. Anlass dafür ist ein Jubiläum. Vor gut 100 Jahren, da feierte in Berlin der weltweit erste abendfüllende Zeichentrickfilm seine Weltpremiere, Die Abenteuer des Prinzen Ahmed. Das ist bis heute ein Meilenstein für diese Kunstform der Animation und auch der eigentliche Vorläufer aller Walt Disney-Filme und aller Pixar-Filme heute. Erschaffen hat diesen Prinzen Ahmed und seine Abenteuer die Pionierin des Trickfilms Lotte Reiniger. Die gebürtige Berlinerin revolutionierte die Animation nur mit Scherenschnitten und handgefertigten Figuren und einem eigens entwickelten Schnittraster, mit dem sie märchenhafte Welten zum Leben erwecken konnte. Und schon bei der Premiere wurde der Film von der Kritik heftig gefeiert, ein Werk, das bis heute als Meilenstein der Filmgeschichte gilt. Bei seiner Uraufführung wurde der Film von der Kritik, wie gesagt, positiv aufgenommen und das gilt ehrlich gesagt bis heute, denn vor allem Kinderaugen erfreuen sich an den Abenteuern des Prinzen Ahmed. Gemeinsam mit Anke Lewicke möchte ich jetzt an die Trickfilmlegende Lotte Reiniger erinnern und wir wollen auch ein wenig in ihrer Trickkiste herumstöbern und fragen, wie sie diese wunderbaren Welten erschaffen hat. Anke, eigentlich wird man ja so als Kind vielleicht konfrontiert mit ihren Filmen, denn bis heute funktionieren sie eigentlich wunderbar. Wann bist du denn dem Schaffen von Lotte Reiniger das erste Mal begegnet?
Na gut, da war ich schon erwachsen, weil in den 80er Jahren wurde dann die restaurierte Fassung gezeigt. Und ich muss ja sagen, aber ich denke ganz häufig an sie, weil ich häufig über die Knesebeckstraße gehe. Und dort, Haus Nummer 11, gibt es ja eine Gedenktafel für sie. Dort wurde sie am 2.6.1899 geboren. Und da gibt es dieses schöne Zitat von ihr aus dem Jahr 1935. Ich glaube mehr an Märchen als an Zeitungen. Und ich finde, bringt so ihr Schaffen ganz schön auf den Punkt, weil ihre Märchenfilme, deshalb funktionieren sie für mich auch immer noch, haben so eine ganz eigene Wirklichkeit, spielen in einer ganz eigenen Gegenwart. Und ich möchte es mal gern so pathetisch sagen, man taucht ein in eine andere Welt, die man aber anders sieht und wahrnimmt. Eben durch die Silhouetten guckt man ja anders hin. Man achtet mehr auf die Konturen der Figuren, der Tiere und auch auf deren Bewegung. Also es ist mehr so eine körperliche Annäherung. Und dann erinnere ich mich gerne immer an die Szene, wenn der Prinz Ahmed mit seinem Pferd durch die Lüfte schwebt, sein Umhang flattert und man meint im Kinosessel den Wind zu spüren.
Du sagst es ja schon, es sind Silhouettenfilme, ist ja wieder eine Unterart des Animationsfilms. Das ist ja eine eigene Kunstform mit sehr vielen Unterarten, sehr vielen unterschiedlichen Formen und Techniken. Wie ist denn Lotte Reiniger überhaupt auf den Silhouettenfilm gekommen? Also wer hat sie denn zu dieser Praxis inspiriert damals?
Ja, also erstmal war sie, glaube ich, vom Kino begeistert. Sie sagt ja über sich selbst, ich war ein verwöhntes Einzelkind. Die Großmutter musste mit ihr immer ins Kino gehen. Da hat sie Märchenfilme geguckt, aber auch Filme von Georges Méliès, der ja auch so fantastische Welten erfunden hat. Da war sie auch direkt Feuer und Flamme, eben die Reise zum Mond. Das ist sicher eine Inspirationsquelle. Und dann hat sie aber auf einmal von Paul Wegener gehört, dem Schauspieler und Regisseur, und dessen Ideen zu einer Filmkunst. Und dann dachte sie, Kino kann vielleicht auch mehr sein. Wollte dann erstmal Schauspielerin werden, hat an der Bühne angefangen, hat dort auch Paul Wegener kennengelernt. Und in den Pausen hat sie immer diese Scherenschnitte von den Kollegen, Kolleginnen gemacht. Und da war er total begeistert, hat sie so für seine Stummfilme genommen, für die Stummfilmtafeln. Und dann hat sie eben das chinesische Schattentheater entdeckt, ne, Patrick, mit den zweidimensionalen Figuren und den Stäben. Und die werden so von hinten anbeleuchtet und dann erkennt das Publikum eben ihre Schatten und dann die Geschichte. Und genau diese Technik hat sie dann auch angewendet und das erzählt sie ganz schön in einem Interview, wie man so einen Tricktisch baut.
Wenn Sie so einen Tricktisch nicht zu Hause haben, dann nehmen Sie Mutters besten Esstisch, schneiden ein Loch da rein, decken das Loch mit einer Glasplatte zu und über die Glasplatte ein transparentes Pauspapier. Dann bringen Sie die Lampe unter dieses Pauspapier und wenn Sie dann das Licht in dem Zimmer ausschalten, das untere Licht anlassen, dann sehen Sie mit Entzücken, dass Ihre Figur nun wirklich eine Silhouette ist.
Ja, das klingt so simpel, aber ich meine, 3 Jahre hat die Vorbereitung für den Film gedauert. Es gab 95.000 Einzelbilder, also die Figuren, alles wurde so 2 Millimeter bewegt, dann mit einer Kamera von oben fotografiert und so weiter, bis dann so die Bewegungen entstanden sind.
Sie war auch sehr talentiert, sie hat selten vorgemalt, sondern nahm die Schere und hat wohl einfach diese Figuren ausgeschnitten, also unglaublich talentiert. Sie arbeitet ja in einer Zeit, wo das Kino ja sowieso sehr viele Revolutionen erfährt, vor allem ästhetischer Natur, vor allem der deutsche Expressionismus feiert seine Hochzeit. Ist sie denn da irgendwie auch verwandt? Das ist ja auch eine Arbeit gewesen mit Licht und Schatten.
Ja, rein technisch schon mal auf alle Fälle, das sagst du ja schon. Aber sie kannte natürlich auch die Filme wie Dr. Golem oder Das Kabinett des Dr. Caligari. Und sie arbeitet ja auch mit der tiefen Schärfe des expressionistischen Films, also Räume, Landschaften, die sich so im Unendlichen verlieren. Die finden wir auch bei Prinz Ahmad und denken, da lauern immer noch neue Gefahren. Also sie spielt auch schon mit unbewussten Ängsten. Auch geht es viel um Seelenzustände, subjektive Gefühle, wie beim expressionistischen Film. Also auch wenn der Prinz Ahmed als unerschrocken eingeführt wird über die Schrifttafel, sieht man immer, wie sein Kopf dann doch wieder in Deckung geht. Also er hat dann auch manchmal Angst und ja, es gibt auch die Parallele mit der Unberechenbarkeit des Bösen. Also der Zauberer kann sich in Tiere verwandeln, der Prinz wird mit Fledermaus oder von einem Känguru angegriffen. Also es gibt schon diese dunklen, gewaltigen Elemente.
Ich habe ja schon gesagt, das Werk wurde von der Kritik gefeiert, aber es gab Filmtheoretiker, die dem ganzen Werk von Reininger eigentlich kritisch gegenüberstanden. Es war ihnen zu dekorativ, zu flach. Kannst du diese Position auch nachvollziehen?
Naja, also es war ja vor allen Dingen Siegfried Krakauer, der gesagt hat, ach, das ist mir alles zu dekorativ. Aber Reininger hat immer auch betont, dass ihre Scherenschnitte, dass man ganz schnell sehen kann, ob gut oder böse. Natürlich hat der Prinz edle Züge und sein Gegenspieler sieht aus wie Nosferatu. Aber trotzdem lösen die sich davon ja irgendwann und sind mehr als gut und böse. Und durch dieses Spiel mit dem Schatten, durch die Dunkelheit kommt immer noch eine andere, tiefere Ebene mit rein. Und sie hat sich aber auch viel vom abstrakten Film jener Jahre inspirieren lassen, also vom Spiel mit Form und Flächen. Und Walter Ruttmann, der Pionier des Experimentalfilms, hat ja mitgewirkt. Und Lotte Reininger bringt es ganz schön so auf den Punkt in einer Szene, wenn Prinz Ahmed mit dem Sturm, sich im Sturm im Meer verliert.
Nein, 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 wir hatten keine Maschinen, wir machten alles mit unseren Händchen. Wir hatten der Schnitt, viele Phasen von den Wellenbewegungen aus, je nachdem, wie der Sturm nummerierte die. Und die wurden dann, da war auf einer Platte lag eine die Oberwelle, dann kam eine Glasplatte, auf der war das Schiff. Dann kam noch eine Glasplatte, auf der war die zweite Welle, und eine Glasplatte, auf der war die dritte Welle. Und die waren gegeneinander auskomponiert und wurden dann immer von Bildchen zu Bildchen aufgelegt.
Also Anke, können wir doch vielleicht festhalten, dass Lotte Reininger nicht nur formal, sondern auch inhaltlich eine vage Pionierin des Trickfilms war?
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, Walt Disney hat sie als Vorreiterin anerkannt, Kandinsky hat sich als Fan beschrieben. Viele Musiker wie Hans Eisler wollten mit ihr zusammenarbeiten und sie bringt es selbst in einem Interview ganz schön auf den Punkt, dass obwohl sie alles exakt plant, lässt sie den Figuren irgendwann den freien Lauf.
Und ich hatte auch eben in Harlekin und Columbines waren meine bestgelungenen Figuren, die von alleine spielten, die machten alles selber. Die dachten sich selber ihre Gästen aus und ihre Sachen. Und das habe ich sehr gerne. Ich lasse mich gerne von meinen Figuren verführen.
Lotte Reininger, vor 100 Jahren feierte ihr Film Die Abenteuer des Prinzen Ahmed seine Weltpremiere. Über den Film und die Regisseurin sprach ich mit Anke Lewicke. Und wir fragen uns, wie steht es denn mit dieser deutschen Animationskunst 100 Jahre später? In Stuttgart geht heute das 45. internationale Trickfilmfestival zu Ende. Es ist eines der großen Animationsfilmfestivals weltweit. Und gleich in der Nähe des Festivals an der Filmakademie Baden-Württemberg sitzt mit dem Animationsinstitut eine der renommiertesten Ausbildungsstätten für diese Kunstform in Deutschland. Eigentlich sind das ja gute Voraussetzungen für die Animation made in Germany, zumal Deutschland, wie wir ja gerade gehört haben, mit Pionierinnen wie Lotte Reiniger früh Filmgeschichte geschrieben hat auf dem Gebiet. Und trotzdem hat man das Gefühl, der Animationsfilm hierzulande, er hat bis heute nicht den Stellenwert, wie er zum Beispiel in Asien, Amerika oder auch in anderen europäischen Nachbarländern hat, wie Frankreich oder Polen. In Deutschland, ja, da wird Animation immer noch zuerst als Kinderfilm gedacht. Vielleicht ist das ja nichts Falsches. Und dennoch ein neues deutsches Pixar, das ist noch lange nicht in Sicht. Christian Berndt über die Lage des deutschen Animationsfilms 100 Jahre nach der Weltpremiere von Prinz Achmed.
Ich bin Vincent und ich bin ein Walsänger.
Der junge Buckelwal Vincent will das Erbe seines Vaters als Walsänger antreten, aber vorher muss er ein gefährliches Abenteuer bestehen. Der letzte Walsänger, im März in den deutschen Kinos gestartet, ist ambitioniertes Animationskino für die große Leinwand.
In Deutschland ist er ehrlich gesagt nicht so gut gelaufen. Wir sind ein bisschen in der Konkurrenz. Da konnten wir uns nicht so richtig durchsetzen als originärer Stoff. Der ist aber in über 40 Länder der Welt verkauft. Der läuft auf großen Festivals. Der hat einen Kinostart in den USA.
Im Bereich des Familienfilms wird in Deutschland viel auf Marke und weniger auf originäre Stoffe gesetzt, meint Maite Woköck, Vorsitzende der Sektion Animation in der Produktionsallianz und Geschäftsführerin von Telescope Animation. Das Hamburger Animationsstudio hat Der letzte Walsänger produziert. In anderen Ländern, meint Woköck, kommen deutsche Animationsfilme oft besser an als hierzulande.
Das gibt so eine schöne Statistik, wo Animationsfilme ungefähr 7% der in Deutschland hergestellten Filme ausmachen, aber für über 50% des Boxoffice im Ausland sorgen.
Im heimischen Kino müssen sich deutsche Filme neben den großen Hollywood-Animationsfilmen mit riesigen Budgets behaupten.
Da liegen, sage ich mal, 100 Millionen Euro dazwischen. Das ist, glaube ich, eine ganze Welt. Aber ich weiß auch von unseren amerikanischen Partnern, dass die sehr beeindruckt sind, mit welchen Mitteln wir hier Qualität herstellen.
Beeindruckt war die amerikanische Filmakademie letztes Jahr von einem deutschen Kurzfilm. A Sparrow's Song wurde mit dem Studenten-Oscar als bester Animationsfilm ausgezeichnet. Der kunstvoll minimalistisch inszenierte Film erzählt nach einer wahren Begebenheit von einer Witwe in London, die während der Bombardierungen des Zweiten Weltkriegs einen verletzten Vogel findet und gesund pflegt. Regisseur Tobias Eckerlin hat 3 Jahre an seinem Abschlussfilm an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg gearbeitet. Zeitweise waren über 50 Leute daran beteiligt. Animationsfilm ist enorm aufwendig, trotzdem schätzt Eckerlin die Arbeit daran.
Das ist ja ein sehr langsamer und durchdachter Prozess, wo eigentlich nichts dem Zufall überlassen wird. Und das liegt mir persönlich einfach sehr. Es ermöglicht einem halt wirklich alles umzusetzen, was man sich eigentlich nur irgendwie vorstellen kann. Und auch einfach die Art des Zusammenarbeitens. Ich glaube, Animation ist auch mit der kollaborativste Prozess und das mag ich eigentlich auch sehr daran.
Das Arbeiten im Team ist eine der fundamentalen Fähigkeiten, die es im Animationsfilm braucht, sagt der Leiter des Animationsinstituts der Filmakademie Baden-Württemberg, Jan Pinkawa.
We ask the students to create their very best work together in teams.
An der Akademie wird den Studierenden empfohlen, im Team zu arbeiten, so Pinkawa. Sie sollen in den Strukturen arbeiten, die sie auch in ihrer künftigen Arbeitswelt vorfinden. Pinkawa hat früher in den Pixar-Studios in den USA gearbeitet und den Oscar-prämierten Animationsfilm Ratatouille mitentwickelt. Als er von der Praxis in die akademische Welt wechseln wollte, war Ludwigsburg für ihn erste Wahl. Auch wenn die Budgets in Hollywood höher sind, steht das Niveau der deutschen Animationstechnik dem in nichts nach, so Pinkawa. Studierende aus Ludwigsburg werden von Studios wie Pixar angeworben. Aber Technik ist nicht das Entscheidende, meint er.
The successes of studios like Pixar is not based on technology. It is based on story, story, story.
Die Erfolge von Studios wie Pixar liegen nicht in der Technik, sondern in Geschichten erzählen, meint Pinkawa. Den deutschen Studierenden fehle oft das Zutrauen zu den Erzählungen ihres eigenen Landes. Das sollte sich ändern. Schließlich habe Walt Disney vor 100 Jahren in Deutschland nach Filmstoffen gesucht. Dass es hierzulande im Kino eine Dominanz des Kinderfilms bei der Animation gibt, sieht Pinkawa nicht als Nachteil. Animationsfilme für Kinder sind sehr wichtig, weil sie das künftige Erwachsenenpublikum stellen, meint Pinkava. Die besten Animationsfilmtalente sollten auch Kinderfilme machen. In Hollywood gäbe es diese deutsche Trennung zwischen Erwachsenen- und Kinderanimationsfilmen nicht. Die US-Familienfilme würden sich an Jung und Alt richten. In Ludwigsburg, sagt Pinkava, wird Animationsfilmkunst auch für ein breites Publikum gelehrt. Die Verbindung vom Erzählen und den Zuschauern sieht er als Kern seiner Lehre.
The more our stories can speak to everybody, the more our work will be a part of the real culture that we live in.
Je mehr unsere Geschichten alle ansprechen, desto mehr sind sie Teil der realen Kultur, in der wir leben, so Pinkava. Eine der großen Herausforderungen dieser Zeit für den Animationsfilm ist die künstliche Intelligenz. In Ludwigsburg, meint Pinkava, sollen die Studierenden lernen, KI als Handwerkszeug zu nutzen, aber nicht als Ersatz für die eigene Kreativität. Filme machen, sagt Pinkava, ist ein sozialer Prozess, mit dem Menschen anderen Menschen erzählen, was es heißt, in dieser Welt zu leben. Und das könnten nur Menschen.
And it will and must be forever a human thing.
Christian Berndt mit einer Standortbestimmung zum deutschen Animationsfilm. Das Dokumentarkino beschäftigt sich derzeit erstaunlich häufig mit Gewalterfahrungen von Frauen. Dabei geht es häufig um die Tat selbst, auch um den Täter. Aber manchmal ist das Entscheidende ja nicht der Moment der Gewalterfahrung selbst, sondern das, was danach geschieht. Wer bleibt stehen, wer hört zu, wer hilft und wer nicht. Die Regisseurin Daniela Magnani-Hüller hat als junge Frau einen versuchten Femizid durch einen Mitschüler überlebt. 14 Jahre später kehrt sie nun mit der Kamera für ihren Dokumentarfilm »Was an Empfindsamkeit bleibt« noch einmal zurück zu den Orten von damals und zu den Menschen, die eine Rolle dabei spielten.
Was haben Sie sich denn gedacht, als ich das erste Mal Sie wieder kontaktiert habe nach 14 Jahren?
Ich habe so oft an Sie gedacht in den ganzen Jahren.
Es war ja dann schon permanent, eigentlich die ganze Zeit, wo ich von ihm angestarrt wurde. Und es war für mich schon ein übergriffiges Verhalten auch.
Der Film rekonstruiert keinen Fall wie eine Akte. Er fragt vielmehr, was Gewalt mit der Wahrnehmung macht, mit dem Vertrauen, mit dem Körper, mit der eigenen Geschichte. Am Donnerstag kommt diese beeindruckende Studie in unsere Kinos und vor der Sendung konnte ich mit der Regisseurin über ihren Film sprechen und ich wollte zunächst von ihr wissen, wieso diese Gewalterfahrung, dieser Schicksalsschlag für sie unbedingt ein Film werden musste.
Ja, der Weg dahin war nicht von Anfang an klar. Ich habe 2022 das erste Mal die detaillierten Akten zu meinem Fall gelesen und stand dann vor der Entscheidung, ich kann das jetzt einfach in einem Aktenordner lassen und wahrscheinlich will nie wieder jemand groß darüber sprechen, weil auch in den letzten Jahren die Kontakte, die ich neu geschlossen habe, die wussten nichts von dieser Vergangenheit. Ich habe mich aber dann entschieden, dass es doch wichtig ist, diese Geschichte zu erzählen, weil sie, glaube ich, auch eine Lebensrealität von Frauen und Mädchen erzählt. Und ich hatte jetzt das Glück zu überleben und so weit zu genesen, dass ich fähig bin, darüber zu erzählen. Und es hat mich natürlich auch als Filmemacherin gereizt, weil dadurch, dass ich Protagonistin bin und Betroffene und auch Regisseurin und dadurch diese Geschichte mit meiner eigenen Bildsprache erzählen kann, wollte ich das auch wirklich so verarbeiten, wie es sich für mich angefühlt hat und welche Punkte ich als wichtig betrachte in dieser Geschichte.
Der Film ist jetzt keine klassische Nacherzählung, er macht etwas sehr Ungewöhnliches. Sie kehren zurück zu den Menschen, die damals Teil ihrer Geschichte waren, aus unterschiedlichen Perspektiven diese Geschichte erlebt und erfahren haben. Was verändert sich denn oder was hat sich für Sie verändert, wenn man nach so vielen Jahren mit der Kamera vor diesen Menschen nochmal sitzt?
Ja, also erstmal war es nicht so einfach, die überhaupt wiederzutreffen. Also ich habe teilweise auf PCs, die schon im Keller ausgemistet waren, nach E-Mails gesucht, ja, anderweitig einfach Recherche betrieben und dann teilweise auch einen Brief geschrieben. Der ging dann so los, hallo, Sie haben seit 14 Jahren nichts von mir gehört, aber wahrscheinlich, vielleicht erinnern Sie sich an mich. Damals ist dieser Angriff eben passiert und ich möchte nochmal über diese Zeit sprechen, auch weil ich für einen Film das gerne verarbeiten möchte. Und ja, das war so der Startpunkt. Und ich glaube, viele Menschen waren auch froh, dass ich mich gemeldet habe, weil das natürlich auch ein Erlebnis war, was sie sich gemerkt haben und was lange nicht besprochen wurde oder mit mir zumindest auch nicht besprochen wurde. Und deswegen, ja, glaube ich, war das so beidseitig auch ein Interesse, da vielleicht da nochmal über diese Zeit zu sprechen, die nicht nur für mich auch ein belastendes Ereignis war.
Es ändern sich ja die Rollen in dem Moment. Also Sie sprechen mit Menschen, die damals institutionelle Rollen inne hatten, nicht wahr? Für die Schule, für die Medizin, für die Polizei sprechen. Als wer begegnen Sie diesen Menschen? Als ein Opfer oder sind Sie jetzt die Befragerin, selbst die Staatsanwältin Ihres eigenen Falls?
Ja, das ist eine gute Frage, weil das war schon etwas, was sich damals gestört hat, dass ich eben mit meinem ganzen Ich, mit meinem ganzen Wesen, der ganzen Verletzlichkeit da eben als Mensch stand, als ich mit diesen Personen zu tun hatte und ich dabei nur auf eine institutionelle Rolle blicken konnte und ich eigentlich gar nichts über diese Menschen wusste. Und es war immer das Gefühl da, dass ich da irgendwie eine Art Ausgleich schaffen möchte und auch nochmal sie nicht nur als InhaberInnen dieser Rolle eben betrachten möchte, sondern gucken möchte, wer auch als Mensch dahinter steckt. Und das war auch ein wichtiger Aspekt, warum ich diesen Film mit den Menschen nochmal angegangen bin.
Aber vielleicht bleiben wir nochmal bei diesem Machtgefälle, das sich ja umkehrt in dem Film. Ne? Damals waren Sie diejenige, über die gesprochen worden ist, über die entschieden worden ist. Jetzt stellen Sie auch zum Teil sehr kritische Fragen. Aber das muss ich dem Film auch hoch anrechnen und Ihrer Arbeit. Der Film vermeidet so den Eindruck einer Abrechnung. Ja? Da kommt keiner und will anklagen. Wie schwierig war es denn, trotzdem kritisch zu bleiben und nicht zu sagen, warum habt ihr das nicht anders gemacht, nicht anders gesehen, nicht mehr eingeschritten?
Ich glaube, letztendlich ist es so gewesen, dass ich diese persönlichen Gespräche dafür nutze, strukturelle Probleme sichtbar zu machen. Und das ist, also wir sprechen oft von strukturellen Problemen, aber ich habe mich gefragt, also wer macht die denn und wo sind die denn? Und letztendlich hatte ich das Gefühl, auch in meiner Geschichte ist es doch sehr von Einzelpersonen abhängig, wie man sich als Betroffene fühlt, wie man behandelt wird, wie ernst man genommen wird, auch ja, welche Sätze da fallen, ob man sich gesehen, auch gehört fühlt. Natürlich gibt es auch einen gesetzlichen Rahmen, in dem sich das alles bewegt, aber ja, ich wollte das ansprechen, dass auch, glaube ich, der einzelne Mensch in einer Institution immer auch eine Möglichkeit hat, sich einzusetzen und ja, einfach menschlich zu sein und irgendwie empathisch zu sein. Und das war, glaube ich, so der Wunsch, darüber dann auch nochmal über die persönliche Geschichte, über Strukturen ins Gespräch zu kommen, aber es doch irgendwie kleiner zu halten in der Hinsicht, dass man, ja, ich glaube auch als zuschauende Person sich nicht darauf ausruht, immer zu sagen, ja, das ist alles so furchtbar und man kann nichts dran machen, sondern dass man wirklich aus dem Kino geht und das Gefühl hat, dass ja jede kleine Geste und alles, jede kleine Entscheidung auch wirklich zählt.
Ich habe mich auch gefragt, wie sehr die Kamera, die Anwesenheit der Kamera dabei auch geholfen hat, so nah an die Menschen ranzukommen. Denn auffällig ist ja, die Gespräche finden eben nicht in Nahaufnahmen statt, sondern immer mit Abstand, aber immer im öffentlichen Raum gefilmt, nicht wahr? Warum richtig. War Ihnen diese Distanz so wichtig?
Also das war mir wichtig, dass es eben aus der Geschichte des Einzelschicksals herausgehoben wird. Und deswegen war von Anfang an klar, dass ich alle Gespräche im möglichst öffentlichen Raum führen möchte und dass man viel, also es gibt so Supertotalen, wo man eben ganz viel vom umgebenden Raum sieht, einfach um das auch zu öffnen und sagt, das ist jetzt nicht nur meine persönliche Geschichte, sondern ich stehe exemplarisch für auch viele andere Frauen und Mädchen, die in so eine Situation kommen können oder auch gekommen sind. Und auch die anderen Personen sind einfach StellvertreterInnen für größere Strukturen, Probleme. Und ich glaube, das habe ich auch in der Bildsprache versucht, einfach umzusetzen.
Es ist auch ein sehr fragmentarischer Film. Sie arbeiten mit Gesprächen, mit Aufnahmen, Overvoice, Musik. Das gibt dem Film manchmal auch, fand ich, bei dem schweren Thema auch eine Leichtigkeit. Und ich dachte, vielleicht liegt das auch an der ja, Anwesenheit von Brasilien zum Teil in dem Film. Da gibt es Musik aus Brasilien, sie sind dann in Brasilien. Warum war es Ihnen wichtig, in einem Film über Gewalt, über körperliche auch Gewalt, Schönheit und Humor zuzulassen und eben auch eine brasilianische Lebensform, die ganz anders wirkt, nicht wahr?
Ja, also zum einen bin ich halb Brasilianerin. Ich bin schon mit der Kultur auch aufgewachsen, wenn auch in Deutschland. Und 2 Jahre nach der Tat bin ich nach Brasilien gegangen und das war eine ganz wichtige Zeit für mich. Ich habe da ein Jahr in Rio de Janeiro gewohnt bei meiner Oma und ja, ich war da frisch 18 und davor war eben diese Tat passiert und das war der erste Moment, wo ich wirklich ein Gefühl auch von Freiheit hatte, dass ich Entscheidungen selbst im Leben treffen konnte und habe versucht, sehr viel Leben in diese Zeit eben auch zu packen und das war auch möglich, weil ja, dort das Leben ganz anders funktioniert. Erstmal war alles anders als in Deutschland. Das war irgendwie wichtig. Erstmal andere Sprache, andere Menschen. Es ist eine wunderschöne Stadt. Natürlich gibt es auch die negativen Aspekte mit der Kriminalität. Aber es hätte mir noch Schlimmeres passieren können als in Deutschland, dachte ich mir dann auch. Und das hat mir sehr geholfen, ja, wieder auch Schönes in der Welt zu sehen und ein bisschen Leben zu spüren. Und deswegen war klar, dass Brasilien eine Rolle spielen muss in dem Film. Und weil es auch so eine reichhaltige Kultur gibt und auch Poetik in der Musik zum Beispiel, war es mir wichtig, das auch mit einzubringen.
Abschließend vielleicht gefragt, der Titel Ihres Films, der fragt ja, was an Empfindsamkeit bleibt. Ist denn Empfindsamkeit jetzt nach so einer Gewalterfahrung eher etwas Verletzliches für Sie oder auch eher eine Form von Stärke?
Bestimmt beides, weil ich glaube, in der Zeit kurz nach der Tat, da war ich sehr abgespalten von meinem Körper und auch ja, von Gefühlen. Also es ging mir nicht gut, aber ich hatte nicht so wirklich einen Zugang dazu. Und ich glaube, heute, also es ist immer noch schwer für mich, glaube ich, immer zu zeigen, wie es mir wirklich im Inneren geht, was dann auch teilweise dazu führt, dass einem vielleicht nicht so schnell geholfen wird oder man den Ernst der Lage oder die Belastung nicht so ganz verstehen kann. Aber ich glaube, es ist eine große Errungenschaft, dass ich heute emotionaler sein kann, öfter auch zulassen kann oder ja mehr nach außen tragen kann, wie die innere Gefühlswelt ist. Ich glaube, jeder reagiert auf so eine extreme Erfahrung einfach auch sehr anders. Und ich bin von meiner Persönlichkeitsstruktur einfach so und musste mir aber auch damals gefühlt auch eben so eine Mauer aufbauen, weil ich auch dem Täter nicht so viel geben wollte, wie sehr mich das eigentlich belastet, weil das wäre ja auch quasi, ja, hätte ihm noch mehr Macht gegeben und ich glaube, daher ist das auch so entstanden.
Regisseurin Daniela Magnani-Hüller, sie sprach mit mir über ihren Dokumentarfilm Was an Empfindsamkeit bleibt. Zu sehen ist der Film ab Donnerstag in unseren Kinos. Vor fast genau einem Monat wurde in Ungarn Viktor Orban abgewählt und heute dann wurde vor gut einer halben Stunde im Budapester Parlament Peter Mojar zum neuen Regierungschef gewählt. Vor den Wahlen haben wir an dieser Stelle über die Stimmungslage der ungarischen Filmszene berichtet. Da war viel von Angst, von Müdigkeit, auch von Depression die Rede. Jetzt ist Zeit für ein Update. Und passend dazu kommt nächste Woche mit Andor Hirsch ein ungarischer Spielfilm in unsere Kinos. Gedreht hat ihn der Oscar-Gewinner László Nemes, für viele sicherlich der bereits bekannteste aktuelle Autorenfilmer Ungarns. Über diesen Film und über die Lage der ungarischen Filmindustrie nach Orbán spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jörg Taschmann. Hallo Jörg.
Hallo Patrick.
Jörg, bleiben wir erstmal bei László Nemes. Sein Durchbruch gelang ihm mit Son of Saul, einem sehr eigenwilligen Holocaust-Film. Dafür gab es ja dann auch den Oscar. Sein neuer Film jetzt, Andor Hirsch, der knüpft da im Grunde an, also spielt nach dem Zweiten Weltkrieg und erzählt von einem jüdischen Jungen, der 1957 immer noch darauf hofft, seinen verschollenen Vater zu sehen, der vielleicht ja Auschwitz überlebt hat. Wie erzählt denn László Nemes diese Geschichte? Er ist ja ein großer Stilist.
Ja, und es fängt erstmal mit diesem kleinen Jungen an, der spielt unmittelbar nach dem Krieg, der wird aus einem jüdischen Waisenhaus rausgenommen und lernt eine blonde Frau kennen, die sagt, das ist die Mutter. Und dann gibt es einen Zeitsprung, 8 Jahre später, da ist er so 12 und er läuft durch so ein kaputtes Budapest. Und das wird vom Kameramann Matyáš Erdély wirklich so authentisch gefilmt, dass ich wirklich mich gefragt habe, wie haben sie das hinbekommen, diese ganzen Abbruchhäuser und sowas alles noch in Budapest zu finden. Und es ist ästhetisch brillant, finde ich, weil wenn man Budapest kennt, ist man wirklich beeindruckt einfach, wie die Stadt, wie sie dieses Zeitkolorit einfach hinbekommen haben, ästhetisch und eben diesmal auch nicht mit diesen Spielereien, dass dann die Hälfte unscharf ist, ja. Wo ich sehr erleichtert war, weil ich ein bisschen die Angst hatte bei László Nemes, dass er so sehr abgleitet in eine totale Ästhetisierung. Also er erzählt vielleicht in seinem dritten Film, ist es vielleicht sein zugänglichster Film, denke ich, den er bisher gemacht hat und auch, sagen wir mal, die in Anführungszeichen konventionellste Geschichte, weil es die Geschichte eines Jungen, der sich als jüdischer Junge empfindet, der diesen Vater vermisst und plötzlich damit konfrontiert wird, da hat er vielleicht einen biologischen Vater, das ist ein ungarischer Schlachter. Und das ist wirklich ein Fleischer, ein massiver Kerl, der auf dem Motorrad plötzlich in sein Leben eindringt. Übrigens von dem fantastischen französischen Schauspieler Grégory Gadebois gespielt wird, der phonetisch ungarisch genannt hat für diese Rolle. Und der das ganz toll macht, weil der ist nicht nur so ein brutaler Typ, sondern der hat auch so seine weichen Seiten, hat auch ein gewisses Charisma. Also es ist eine komplexe Figur und das ist sozusagen erstmal so diese Grundgeschichte. Wie kommt dieser Junge, der Wut hat auf die Welt, damit klar und das eben 1957, was die schlimmste Zeit der Repression nach der Niederschlagung des Arbeiteraufstandes war.
Inwiefern ist denn jetzt, du hast es ja fast schon erwähnt am Ende, der Film auch politisch interessant? Es geht ja um jüdische Identität, aber auch um ein brutales, russenfreundliches Regime 1957. Das passte ja jetzt nicht so in das Narrativ der jetzt zu Ende gegangenen Orbán-Regierung.
Das ist vollkommen richtig. Und ich bilde mir auch ein, dass er mit diesem Thema da auch wirklich Nerv getroffen hat in Ungarn. Ich war ja bei den Wahlen jetzt und ich war zwei Tage vorher auf so einer riesengroßen Musikfest. Und die jungen Leute vor allen Dingen, aber eigentlich, das ging durch alle Generationen, einer der Schlachtrufe war Ruski Kosa, Russen nach Hause. Und das wurde offen gesagt. Das stand an den Wänden in Budapest. Und der Riesenfehler von Orbán war, dass er das komplett unterschätzt hat mit seinem Putin-freundlichen. Ich meine, das ist tief nach wie vor verankert, dieses Trauma, dass sie sich eigentlich befreit hatten, dann marschieren die Russen ein, machen das alles zunichte und die Welt schaut zu und die Ungarn sind wieder alleine und das wiederum für das ganze Selbstverständnis eines Volkes, das hat sie maturisiert und das spielt im Unterbewusstsein natürlich mit bei dieser Geschichte, weil ich war sehr erstaunt, wie brutal hier die Kommunisten agieren. Also das geht zu standrechtlichen Erschießungen, das geht dazu, dass so ein Junge einfach verhaftet wird, von der Polizei geschlagen wird, drangsaliert wird, die Mutter gedemütigt wird. Antisemitismus spielt dabei dann halt auch noch eine Rolle. Also er hat ganz offen einen Ungarn gezeigt, was die Ungarn ewig so nicht mehr sehen wollten. Kadar war immer Gulasch-Kommunismus und war alles ganz schön und ganz nett, aber dieses brutale Anfang, bis es dazu kam, der ist eigentlich im ungarischen Kino ewig nicht mehr gezeigt worden. Der letzte, der dieses Thema übrigens mit diesem Vater gemacht hatte, war István Szabó 1966 mit der Vater, wo es ja auch darum geht, ein Junge konstruiert sich einen Vater, aber hier geht László Nemes, finde ich, noch sehr viel weiter, weil er ja immer stand, er bleibt ja bei diesem Vater-Narrativ, ne? Und der kleine Junge geht dann in den Heizungskeller und redet dann mit so einer Heizung.
Richtig,
ja. Und das ist sozusagen der Vaterersatz.
Der Film ist ja eine Koproduktion, aber hauptsächlich von ungarischen Fördergeldern finanziert. War das wegen des Themas nicht eher erstaunlich, dass dieser Film überhaupt entstanden ist und wie kam er denn in Ungarn an?
Also es erscheint erstmal erstaunlich, ist auch richtig. Andererseits, dieses Nationale Filminstitut in Ungarn, was ja teilweise nur noch Filmmacher gefördert hat, die ihnen genehm waren und unpolitische Sachen gemacht hat oder ganz schreckliche Helden eben versucht hat zu drehen. Natürlich, László Nemes ist ein Oscar-Preisträger und der kommt sowieso, der hätte den Film auch wahrscheinlich finanziert bekommen, wenn Ungarn kein Geld gegeben hätte. Und natürlich geht es ihnen auch um Prestige. Es war der ungarische Oscar-Beitrag letztendlich. Und dann haben sie das einfach mal in Kauf genommen. Und dann hat er eben dieses Geld bekommen. Auch wie Ildikó Enyedi die Geld bekommen hat. Weil sich László Nemes ja auch nicht hingestellt hat und die Regierung kritisiert hat öffentlich. Und dann, wenn man nichts gesagt hat, dann war es in gewisser Weise okay. Und insofern, in Ungarn selbst ist der Film teilweise gut angekommen, aber er ist auch kritisiert worden, aus ästhetischen Gründen kritisiert worden. Und 40.000 Zuschauer haben ihn gesehen, das ist eigentlich ein großer Erfolg. Das Land ist 8-mal kleiner als Deutschland, also das ist schon gut. In Frankreich ist er zum Beispiel total gefloppt mit nur 12.000 Zuschauern. Also ich habe das Gefühl, im Ausland kommt er nicht so gut an oder findet einfach nicht das Publikum. Ja, es gab aber natürlich auch Leute, die gesagt haben, der war so teuer, dieser Film, davon hätten wir so viele andere Filme machen können. Und es gibt so viele junge gerade Filmemacherinnen und Filmemacher, die eben kein Geld kriegen. Hm. Solche Stimmen gab es auch.
In Ungarn ist es ja so, dass der ungarische Film selbst sehr populär geworden ist, aber da geht es ja die offiziellen Filme und die unabhängigen Filme, die Independent-Filme. Das kann man schon als kleines Filmwunder bezeichnen, oder? Wie kam es denn dazu?
Das ist einfach dadurch entstanden, dass eine ganze Generation keine Filme mehr machen konnte. Hm. Die gingen von der Filmhochschule ab und wurden eigentlich ignoriert. Es gab zwar ein Programm, was eigentlich Nachwuchsfilme hätte finanzieren sollen, es gab aber dafür eine unabhängige Jury und dann haben sie denen einfach kein Geld gegeben. Ich will nur mal einen einzigen Titel jetzt rausgreifen, den ich jetzt auch gesehen hatte, der heißt auf Ungarisch Itt Erde sem Maga am Orton, also hier fühle ich mich zu Hause. Das ist eigentlich ein Genrefilm, so ein bisschen mit Horror. Nein, da geht es einfach nur darum, da wird in Budapest, ein so monochrom Budapest, eine Frau entführt, wacht auf und da ist eine Familie und sagt, du bist die verlorene Schwester, du bist die verlorene Tochter und sie muss sich anpassen und das Familienoberhaupt hört nur sowjetische Musik, so richtige Kommunisten-Songs und dann will sie fliehen, geht auf die Straße und merkt, das ganze Viertel gehört dieser Familie. Also es war so eine offene Anspielung praktisch daran, an eben dieses Orbán-Regime, was sich alles unter den Nagel gerissen hat. Und diesen Film haben dann 300.000 Leute gesehen. Der war erfolgreicher als jeder Hollywood-Film bisher. Und noch vor den Wahlen ist zum Beispiel Lehrern verboten worden, den Film mit ihren Schülern zu sehen.
Jetzt trat ja der Leiter der ungarischen Filmförderung nur 2 Tage nach der verlorenen Wahl von seinem Posten zurück. Wie wird es denn jetzt weitergehen mit den großen Autorenfilmen, mit László Nemes, Ildikó Enyedi, aber auch mit den anderen Regisseurinnen und Regisseuren? Was für ein ungarisches Kino erwartet uns denn jetzt?
Also die beiden von dir erwähnten, László Nemes, der ist ja jetzt in Cannes mit einem neuen Film, einem französischen Film, Moulin, über eine Ikone der französischen Resistance. Auch noch mit Gilles Lelouch, einem der populärsten französischen Darsteller. Bin ich sehr gespannt, ob er sich da auch weiter öffnet in Richtung Kommerzialität. Ildikó Enyedi hatte mir schon bei ihrem letzten Film im Interview gesagt, sie will auch wieder ungarischsprachige Filme drehen. Das dürfte ihr jetzt leichter fallen. Aber viel wichtiger ist jetzt eben diese junge Generation. Die hat schon offene Briefe initiiert. Die arbeiten schon in den Gewerken an einem neuen Filmgesetz. Also da ist ganz viel im Gange. Und das sind wirklich neue Leute, Namen, die man noch gar nicht kennt oder die vielleicht gerade mal einen Film gemacht haben. Und die konnten sich diese ganzen No-Budget-Filme leisten, weil ja in Ungarn so viel gedreht wird. Ne? Also The Brutalist ist da gedreht worden, Alien ist da gedreht worden, Dune ist da gedreht worden. Und natürlich haben die Leute in den Gewerken gut verdient und waren dann bereit, eben für ein Herzensprojekt auch mal auf eine Gage zu verzichten. Aber, das hat mir gerade eine junge Ungarin gerade vor 2 Tagen erzählt, die hier in Berlin beim Jüdischen Filmfestival ist, die Fidesz hat so viel geklaut, dass sie auch diese Fördertöpfe geklaut hat. Und dadurch ist Hollywood ein Jahr lang gar nicht da gewesen. Also man muss wirklich alles neu aufstellen, man muss alles neu machen. Es gibt einen neuen Kulturminister, da muss man mal schauen, wie wichtig dieser neuen Regierung letztendlich Film ist, aber es wird sich definitiv etwas ändern.
Jörg Taschmann gab uns einen Einblick in den Zustand der ungarischen Filmwirtschaft nach Orbán und empfiehlt den ungarischen Film Andor Hirsch ab Donnerstag in unseren Kinos. Danke, Jörg.
Gerne.
Von Ungarn kommen wir jetzt nach Amerika zur vielleicht amerikanischsten aller Projektionsfiguren, dem Cowboy. Frei, stark, unbeugsam, immer aufrecht im Sattel. Ein Bild von Männlichkeit, das tief in der Kultur der USA verankert ist. Und das natürlich ist erstmal nur ein Mythos. Und dieser Mythos, der entspricht nicht immer der Realität. Denn was braucht es eigentlich, um heute im 21. Jahrhundert noch Cowboy zu sein?
What does it take to be a cowboy?
Shoot, I'm trying to think of what I told you 10 years ago when you asked me that question. I don't remember.
The spirit of being a cowboy is most of the time you live in the middle of nowhere. Just lots of land.
Viel Land. Das waren 2 Antworten. Aber was man an den Stimmen vielleicht nicht sofort erkennt, es war immer dieselbe Person mit 10 Jahren Abstand. Der Dokumentarfilmer André Hörmann hat für seinen Dokumentarfilm The Cowboy über 10 Jahre lang den jungen Crawley aus Colorado beobachtet. Wir begegnen ihm zuerst im Alter von 11 Jahren, wie er vom Cowboy-Sein träumt und sehen, wie dieser Traum immer wieder erschüttert wird. Tragödien passieren, Armut, Alkohol, familiäre Konflikte. Und dann natürlich die Frage, was eigentlich von Vätern an Söhnen in solcher Umgebung weitergegeben wird. Vor der Sendung konnte ich mit Regisseur André Hörmann über die Begegnung mit Crawley sprechen und wollte von ihm wissen, was denn heute einen Jungen im 21. Jahrhundert wirklich dazu bringt, sich für ein Leben als Cowboy zu entscheiden.
Ja, spannende Frage. Also so ganz grob gesagt glaube ich, dass die moderne Welt da gar nicht angekommen ist, was vielleicht auch ein bisschen eine zentrale Frage beim Blick auf heutige Amerika ist. Das ist viel mehr als ein Beruf, es ist eine Kultur, die Cowboy-Kultur. Die steht für bestimmte Werte. Also ganz klar, der Wert von harter Arbeit ist entscheidend. Jeder Job, der vor einem liegt, muss erledigt werden, sonst setzt es ein paar. Tatsächlich dieses Gefühl von Freiheit, was aber also für mich immer ein bisschen unkonkret geblieben ist, weil die Freiheit, die da herrscht, ist die Freiheit, jeden Tag so zu leben, wie man will, nach den eigenen Entscheidungen, aber eben nicht die Freiheit, an der modernen Welt teilzuhaben. Also es ist eine Freiheit, die auf einem sehr sozusagen niedrigen Level stattfindet. Aber die schätzen die extrem und die Beschneidung von dieser Freiheit ist unbedingt zu vermeiden. Und das Dritte, was mich am meisten berührt hat, glaube ich, bei denen war, weil ich habe immer die Cowboys gesehen als harte Männer, die alles wegstecken, keine Emotionen zeigen und habe aber noch nie jemanden so oft weinen gesehen wie Kurt, den Vater. Und Crawley selber ist auch ganz oft sehr erschüttert gewesen, ganz zu schweigen von den Frauen der Familie. Und dass es gar nicht darauf ankommt, keine Emotionen zu zeigen und die einzukorken, die Emotionen, sondern dass man die sehr wohl ausleben kann, aber am nächsten Tag muss man aufstehen und weitermachen. Dass das sozusagen die zentrale Eigenschaft von Cowboys ist, das war mir also vorher nicht klar und das habe ich sehr zu schätzen gelernt.
Also könnten wir sagen, dass der Film auch das Ideal des Cowboys zum einen als Projektionsfläche für Männlichkeit benutzt, für Bilder von Männlichkeit. Auf der anderen Seite bleibt ja dann nicht so viel mehr übrig vom einzigen Cowboy-Ideal, nicht wahr? Wenn wir näher an den Alltag heranrücken dieser Familie und wir sehen Alkoholismus, Scheidung, Sorgerechtskonflikte, da bleibt eben nicht mehr viel übrig, was dieser kleine Junge am Anfang ihres Films sagt, was er sich eigentlich erwartet von dieser Idee des Cowboy-Lebens, oder?
Ja, das ist richtig. Abgesehen eben von diesem Stolz auf die eigene Fähigkeit zu arbeiten. Das trägt ihn, glaube ich, durchs Leben. Und dass Arbeit hart sein kann und erledigt werden muss, wie gesagt, und dass darauf das ganze Leben basiert, dieser Stolz, der ist auch 10 Jahre später noch da und der ist bei seinem Vater auch da. Aber tatsächlich, ich bin auch der Meinung, also das Leben drumherum ist in kleine Teile zerschmettert, wenn man so will. Also von dem kindlichen Freiheitsbild, das er hatte als kleiner Junge.
Wir sind ja sehr nah dran und ich habe mich gefragt, obwohl man sich dann kannte, aber über die Jahre hinweg werden die Konflikte ja auch größer. Eben familiäre Prägung, Gewalt, sind auch sehr verletzende Muster dabei. Wie nah wurden Sie denn an die Familie herangelassen? War das schwierig? Musste man sich auch diesen Zugang mit der Kamera letztendlich erarbeiten?
Also ich glaube, wir hatten das Glück, dass wir da in einer relativ heilen Situation ganz am Anfang 2015 angefangen haben und eine eher leichte Geschichte erzählt haben. Da waren wir, glaube ich, 10 Tage am Stück bei den McHustons. Und als sie dann gesehen haben, was da rausgekommen ist, haben die Vertrauen gefunden zu uns. Und dann war, glaube ich, dieser zweite Dreh, das war eine Zerreißprobe, wenn man so will. Also wir hätten das niemals drehen können, wenn wir nicht das Vertrauen gehabt hätten. Also ich habe vorher mit dem Vater, mit dem Kurt telefoniert, der unbedingt das Zerbrechen seiner Ehe aus dem Film raushalten wollte. Und dann haben wir den Kurzfilm sehr auf Crowleys sozusagen Umgang mit dem Tod des Bruders fokussiert. Und nachdem wir auch diesen Schritt genommen hatten und diese sehr sensiblen Themen in den Augen der Familie ehrlich und fair adressiert hatten, dann war es gut. Also seitdem war das Vertrauen groß bis zum Schluss jetzt. Trotzdem war es natürlich, weil es 2 Kinderfilme waren, Kinderdokumentarfilme waren, jetzt ein besonderes Erlebnis mit Crowley zusammen. Ich glaube, in Hot Springs haben wir Premiere gehabt in Amerika bei dem Dokumentarfilmfestival dort. Den Film zu schauen, da war ich natürlich auch sehr nervös, weil die Familie, die einzelnen Figuren der Familie kommen ja nicht nur gut weg. Also im Gegenteil, ja. Also die Rolle von Kurt ist zweifelhaft. Bin heilfroh, dass die beiden am Ende wieder zusammengefunden haben und Kurt sozusagen eine Reise und eine Wandlung durchlebt hat. Sonst wäre es hart gewesen. Sah ja eine Weile so aus, als ob der wie in der Mitte des Films als wütender Alkoholiker, der mit dem Tod seines Sohnes und dem Zerbrechen von seiner Familie nicht klarkommt, zu enden. Aber das war zum Glück nicht der Fall.
Ich dachte mir auch, dass natürlich ist der Film auch eine Beobachtung dieser Familie, aber auch irgendwie zeigt er natürlich ein Amerika-Bild, nicht wahr? Was für ein Amerika zeigt der Cowboy aus Ihrer Sicht?
Also das mittlere Amerika zwischen den Küsten, denke ich. Also ich hatte nach diesen 10 Jahren den Eindruck, ich habe einigermaßen verstanden, wie Trump zustande gekommen ist und nach welchen Werten die leben und auf Basis von welchen Parametern sie wählen und worauf es da ankommt. Also dieses, ich vertraue dem Trucker und dem Cowboy, dem Landwirt mehr als dem Universitätsprofessor, weil der mich nicht übervorteilen will, ist, glaube ich, allgegenwärtig. Dort das Hauptkriterium war tatsächlich immer der Benzinpreis. Alles andere war zweitrangig und in Teilen, ich glaube, Crowley hat sogar mal gesagt, der Biden sei verantwortlich fürs schlechte Wetter. Also man sieht, finde ich, dass Bildung ein ganz entscheidender Faktor ist, dass das Vertrauen in professionelle Medien ein ganz entscheidender Faktor ist, dass das Einigen auf Fakten, über die man dann diskutieren kann, ein ganz entscheidender Faktor ist. Und wenn das alles wegfällt, wie dort, da haben wir eine Gemeinschaft, die hauptsächlich aus Social Media Blasen ihre Informationen bezieht. Und die Leute leben so weit voneinander entfernt und so weit von Großstädten entfernt, dass die in dieser Blase bleiben. Und dann passiert das, habe ich das Gefühl gehabt. Also das ist das harte Amerika-Bild, das ich da erlebt habe.
Ja, das ist das realistische Amerika-Bild. Hinzu kommt ja noch, dass der Cowboy im Kino zumindest immer so auch mit romantischen Bildern verbunden ist. Ne? Weite, Freiheit, Wildwest-Mythos. Ihr Film hat auch diese Landschaften, ergibt sich aber nicht ganz so sehr in den Western-Klischees. Also wie hart war es denn eigentlich, einen Film zu machen über einen Cowboy, ohne dann diesen großen westernhaften Vorbildern zu verfallen? Die das natürlich auch stark romantisieren, auch wenn es immer ein Teil ist, nicht wahr? Das Pferd in der Landschaft, das sehen wir auch hier.
Ja, das stimmt. Aber also dadurch, dass wir relativ schnell sehr nah an der Familie waren und dass uns die Wandlung der Familie interessiert hat und die alles andere als idyllisch war, ist alles, was wir gezeigt haben, immer in Bezug zu der Familie gewesen. Und die Orte, an denen die waren, an denen die leben, sind ja auch unmittelbar mit denen verbunden. Das bedeutet, dass die eben, das ist nicht 10 kaputte Autos und 2 kaputte Trailer vor dieser wahnsinnig weiten amerikanischen Landschaft stehen haben, dass die Zäune kaputt sind, dass, baufällige Holzhütten dastehen, weil denen es egal ist. Die wollen kein pittoreskes Bild haben, sondern die sind sehr pragmatisch. Und ich finde tatsächlich aber auch dieser Konflikt und vielleicht auch der Verfall der Familie, der spiegelt sich in der Art, wie sie leben, wenn man so will.
André Hörmann, Regisseur des wunderschönen Dokumentarfilms The Cowboy, zu sehen ab Donnerstag in unseren Kinos. Von Amerika gehen wir jetzt ans andere Ende, nach Russland, und sprechen über einen Dokumentarfilm, der zumindest versucht, uns die Frage zu beantworten, wieso seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine die russische Zivilbevölkerung zum großen Teil schweigt. In Innere Emigranten porträtiert die selbst in Russland geborene Regisseurin Lena KB mehrere Telefonpsychologinnen und Psychologen, die für eine anonyme Moskauer Seelsorge-Hotline arbeiten. Die Anrufe, die sie empfangen, geben einen tiefen Einblick in ein sehr verunsichertes Land.
Ekaterina, Sie sind die Witwe eines Soldaten, der in der Spezialoperation gefallen ist, richtig? Bitte sagen Sie mir zunächst, wie kommen Sie damit zurecht?
Ein Ausschnitt aus Innere Emigranten, über den ich mit der Regisseurin Lena KB sprechen konnte. Und ich habe sie vor der Sendung gefragt, wieso sie sich gerade diese Telefonpsychologen für ihren Film als Helden ausgesucht hat.
Also ich finde, dass fast alle Filme über Russland handeln entweder von AktivistInnen oder PropagandistInnen. Also alle Filme, die ich zumindest gesehen habe, handeln von Extremfällen. Und die Mehrheit der Bevölkerung ist aber eine andere Gruppe von Menschen. Und wie man weiß, ist es irgendwie auch schwer, der offiziellen Statistik zu vertrauen. Aber man schätzt, dass circa 60% sind so diese schweigende Mehrheit. Und ich wollte mich eben dieser Bevölkerungsgruppe widmen.
Sie begleiten ja Menschen, die da Anrufe entgegennehmen. Und ich hatte so das Gefühl, dass Sie manchmal selber sehr verwundert sind, dass die Anruferinnen und Anrufer so selten über den Krieg in der Ukraine sprechen wollen. Ich glaube, es gibt sogar einen Moment, wo Sie das direkt aus dem Off fragen. Warum ruft denn hier keiner an und fragt nach dem Krieg? Warum hat sie das so an dieser Stelle beschäftigt?
Also ich meine, man muss auch sagen, Russen und Russinnen sind keine homogene Gruppe. Ja, obwohl es irgendwie offensichtlich ist, aber muss es nochmal sagen. Und ich gehöre zum Beispiel zu einer Gruppe der russischsprachigen Menschen, die aber seit über 15 Jahren zum Beispiel im Ausland leben. Und für viele ist einfach diese Situation, dieses Schweigen der russischen Bevölkerung wirklich unerträglich. Und das war natürlich auch mein großer Wunsch, irgendwie demnächst zu kommen, das zu verstehen. Und man muss aber auch sagen, was interessant ist, dass die Anrufe sich auch verändert haben im Rahmen der Dreharbeiten. Sogar konnte man das sehen, dass ganz am Anfang, März, April 22, gab es noch viel mehr Anrufe von Menschen, die sich politisch geäußert haben, die moralische Konflikte geäußert haben. Und dann haben alle diese Anrufe, also sind verschwunden. Ich glaube, dass das auch offensichtlich sind verschwunden, aber auch nicht, weil es auf einmal Menschen nicht mehr interessierte. Also man kann auf jeden Fall, ich glaube, das sieht man auch im Film, von einer großen Angst sprechen. Es ist natürlich auch dieses grundsätzliche Misstrauen. Wen rufe ich da an? Mit wem spreche ich? Darf ich überhaupt irgendwie meine Gefühle äußern? Und es ist ja auch, wenn man so an eine sowjetische Zeit denkt, es war ja auch üblich, nur im Familienkreis solche Themen zu besprechen. Und ich glaube, dann konnte man einfach diese Muster erkennen, dass Menschen sich einfach nicht mehr äußern wollten.
Sie begleiten ja drei Psychologinnen und Psychologen durch den Film. Und das sind ja Menschen, die jetzt nicht unpolitisch sind, aber die durch ihren Beruf so eine gewisse Neutralität behalten müssen. War es für Sie auch interessant zu beobachten, wie man mit diesem Widerspruch leben kann in einer Zeit, die diesen Widerspruch ja eigentlich fast unaushaltbar macht?
Ja, also ich fand, dass es sehr spannend ist, anhand dieses Berufes eines Psychologen, einer Psychologin nochmal klar zu machen, dass Neutralität eigentlich nicht möglich ist. Es ist einfach nicht in der menschlichen Natur, auch neutral zu sein. Und ich meine, da muss ich auch ein bisschen über mich sprechen, glaube ich, weil ich bin in den 90er Jahren in St. Petersburg aufgewachsen, in einem sehr liberalen Milieu. Und trotzdem habe ich das gesehen und wirklich verinnerlicht, einfach wie ungerne Menschen über Politik gesprochen haben und wie oft es erwähnt wurde, dass sie quasi politisch neutral sind. Ja, also dieses Wort ist so merkwürdig irgendwie, dann habe ich immer so akzeptiert. Und wollte das eben zu, nicht nur zu hinterfragen, aber auch zu zeigen, dass auch Neutralität eben eine Wahl ist, offensichtlich. Seine Entscheidung, seine Position. Und ich glaube, mit diesen Anrufen, mit PsychologInnen, da konnte man es auch sehr gut sehen, einfach mit welchen moralischen Konflikten sie zu tun hatten.
Der Titel Innere Emigranten, der beschreibt ja Menschen, die sich innerlich absetzen, aber weiterhin in einem unterdrückenden System leben. Ist das für Sie jetzt nach den Dreharbeiten, wenn Sie sich zurückerinnern, ist diese innere Migration eine Form von Überleben, eine Überlebensstrategie vielleicht, oder dann doch eher eine Form von Mitläufertum und Komplizenschaft, wenn man bleibt, obwohl man weiß, dass es gar nicht mehr geht?
Ja, das ist ein historischer Begriff, wie Sie bestimmt wissen, ja, der aus der Zeit des Nationalsozialismus kommt. Und da gab es auch viele Diskussionen schon darüber. Also bekannterweise Hannah Arendt auch viel darüber geschrieben. Sie hat zum Beispiel bezweifelt, dass es möglich ist, weil totalitäre Systeme zielen ja auch darauf ab, den inneren Raum quasi auch zu kontrollieren. Deswegen, es macht keinen Sinn, quasi zu sagen, dass du dich zurückziehst. Und ich glaube, da gibt es einfach sehr viele mögliche Antworten, je nachdem, wer darüber spricht. Und es ist sicherlich ein Selbstschutzmechanismus auf jeden Fall. Und gleichzeitig kann man schon sagen, dass diese schweigende Mehrheit das System auch stützt und stabilisiert.
Es gibt da noch so einen Moment im Film, den fand ich ganz interessant, weil da jemand fragt, darf man von diesen Menschen in Russland, der Zivilbevölkerung, überhaupt einen Aufstand erwarten oder Heldentum erwarten? Es ist ja immer so, dass wir von außen sagen, ihr schweigt, ihr müsst jetzt etwas tun, ihr seid viel mehr als dieser eine Mensch im Kreml. Aber das ist ja auch die schwierigste Frage im Film. Darf man von anderen Menschen Heldentum erwarten? Wie stehen Sie dazu?
Ja, ich glaube, man kann nur von sich selbst was erwarten und auf sich selbst fokussieren. Das ist der einzige Weg. Und ja, als Beispiel dienen, ja, für andere. Und gleichzeitig auch in meinem Fall zum Beispiel nach diesen Dreharbeiten, zum Beispiel ich habe mich sehr entradikalisiert, kann ich sagen, weil es kann auch sehr stören und da sind sicherlich ja Umstände, die man keinem wünschen würde und sie selbst sicherlich nicht. Einfach diese Ohnmacht und Hilflosigkeit, Handlungsunfähigkeit und gleichzeitig, man kann nur für sich sprechen und ich habe auf jeden Fall viel mehr Empathie für Menschen, die ja in diesen Systemen sich befinden. Und ich finde auch, aus Deutschland heraus ist es auf jeden Fall sehr problematisch, diese Menschen zu urteilen, weil wir einfach mit allen Herausforderungen und Schwierigkeiten einfach ganz andere, noch auf jeden Fall ganz andere Lebensumstände haben.
Wir haben ja jetzt viel über Russland gesprochen, aber Ihr Film hat ja auch etwas Allgemeingültiges. Und man könnte ja auch fragen, ist das Schweigen in einer Diktatur oder in einer Autokratie anders zu bewerten als das Schweigen in einer Demokratie? Wir sehen das ja in Amerika genauso wie in anderen demokratischen Ländern, dass dieses Schweigen irgendwann mal anfängt.
Ja, absolut. Das war auch die Idee, einen Film zu machen, der universell ist und der über diese Zustände, über ein Leben im System handelt. Und ich finde aber, dass wir vielleicht auch davon hoffentlich lernen können und sehen können, wie die Situation sich auch schnell eskalieren kann. Das hat man anhand Russland einfach sehr gut gesehen. Dass quasi jedes Mal, wo du deine Integrität aufs Spiel setzt und deine Grenzen überschreiten lässt, gefährdest du eben die Demokratie.
Lena KB war das, Regisseurin des Dokumentarfilms Innere Emigranten, zu sehen ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Soweit Vollbild für diesen Samstag. Nächste Woche, da ziehen wir um nach Frankreich an die Côte d'Azur und senden traditionell live von den 79. Internationalen Filmfestspielen von Cannes. Vor Ort berichten wir dann von den wichtigsten Premieren, natürlich den größten Überraschungen im Wettbewerb und dem erstaunlich starken Auftritt des deutschen Kinos. Schalten Sie ein, wir freuen uns.